Willkommen beim Time of Change Podcast. Wir bringen Veränderung in deine Ohren. Es ist Zeit für Veränderung und wir sind hier, um dir dabei zu helfen. In unserem Podcast findest du alles, was du brauchst, um voranzukommen und dein Leben zu verbessern. Erlebe tiefgründige Interviews, innovative Techniken und Erklärungen für bisher unerklärliche Phänomene. Entdecke Hintergründe, die dein Leben verständlich machen und dich inspirieren. Dieses Format bietet dir ausgewählte Inhalte unseres Senders Time of Change TV. Ohren auf, denn jetzt geht's los.
Sei still wie ein Mäuschen, pass auf wie ein Luchs. Sei fleißig wie ein Bienchen, dann wirst du schlau wie ein Fuchs. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu dieser Ausgabe von Time of Change TV, dem neuen Sender für mehr Bewusstsein. Sei still wie ein Mäuschen, pass auf wie ein Luchs, sei fleißig wie ein Bienchen, dann wirst du schlau wie ein Fuchs. Über was sprechen wir heute? Wir sprechen über Bildung. Wir sprechen über Schule, vielleicht Schulreform, aber wir sprechen darüber, wie wir junge Menschen einfach gut ins Leben begleiten, in ein selbstbestimmtes Leben. Viele von uns erinnern sich vielleicht an den ersten Schultag oder an die Tage davor. Ich bin stolz, endlich zu den Großen zu gehören, in die Schule zu dürfen. Und dann kommt dieser Satz: Warte nur, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Was soll ich als Kind mit diesem Satz anfangen? Ich stehe da mit meiner wunderschönen, prall gefüllten Schultüte, freue mich auf diesen Tag und höre, es wird ernst. Also, so leben wir unsere Bildung, unsere Ausbildung. Sei still, pass auf, sei fleißig und dann bist du schlau und wirst du was. Ja, diese Komponenten gehören natürlich dazu. Doch welch neue Ansichten, welch neue Methoden beziehungsweise ganz natürliche Umgangsweisen dürfen wir mit unseren jungen Menschen einfach zusammen anwenden und wie dürfen wir sie begleiten, damit sie selbstbestimmt leben? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Interviewpartner, auf den ich mich sehr freue. Er selbst ist Lehrer an einer Berufsschule und immer, wenn ich ihn sprechen höre, über Menschen und mit Menschen. Immer, wenn ich ihn sprechen höre, über seine Schüler und mit seinen Schülern, dann tut er es in allem Respekt und aller Achtsamkeit. Ich begrüße ganz herzlich Ulrich Hergert.
Vielen Dank für diese lieben Worte. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, liebe Christine. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier auch ein bisschen meinen Senf dazugeben darf zu dem ganzen Bildungssystem und allem, was du schon vorgestellt hast. Von wem ist das Gedicht, wenn ich fragen darf? Weißt du das?
Ehrlich gesagt,
hört sich an wie Wilhelm Busch, aber ich bin mir nicht sicher.
Ich weiß es nicht. Ich habe es tatsächlich zufällig gelesen und konnte mich erinnern, dass das irgendwann einmal auf einer Karte stand.
Ja.
Und dann kam das sofort wieder und dachte mir, oh ja, das passt. Das passt.
Und wenn es doch nur so einfach wäre. Ja.
Ja.
Wenn du nur aufpassen müsstest und wie ein Luchs und wie ein Bienchen fleißig sein würdest und dann das Leben funktionierte, ja, dann bräuchte man auch im Prinzip keine Änderung in der Schule. Dann gäbe es auch nicht so viele Probleme in dem Lebensraum Schule, wie wir sie leider überall erleben, wie ich sie auch selber erleben durfte und erleben musste.
Mhm.
Und damit sind wir eigentlich schon klar, Patentlösungen gibt's nicht.
Ja, also so wie du in deiner Schulzeit es erleben, schon erleben durftest.
Sowohl in meiner Schulzeit als auch als Vater von drei Töchtern, die ja auch in die Schule gehen mussten. Wir haben ja bei uns in Deutschland, einem der wenigen Länder auf diesem Planeten, noch Schulpflicht. In vielen Staaten gibt es überhaupt keine Schulpflicht mehr, weil die Schulpflicht ist bei uns, so wurde sie zumindest bei uns auch durchgesetzt, über die entsprechenden zuständigen Stellen, das war jetzt bei uns das Landratsamt, egal, das ist ein Anwesenheitszwang. Das heißt, die Schulpflicht an sich ist rein juristisch gesehen ein Anwesenheitszwang in einem Gebäude, wo du dich 5 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden am Tag aufhalten musst. Und wenn du das nicht tust, weil du vielleicht selbst entscheidest, dass mir das nicht gut tut, dass mir da drin das, was ich dort präsentiert bekomme in Form von Unterricht, dass mir das vielleicht sogar von den Mitschülern nichts gut tut oder im schlimmsten Fall auch sogar von den LehrerInnen nicht gut tut, dann habe ich keine Möglichkeit, mich dagegen zu entscheiden. Ganz im Gegenteil, das ist auch hochinteressant, da werden dann die Eltern, die ihre Kinder, ihren Nachwuchs nicht in die Schule schicken, die werden automatisch vom Jugendamt mit dem Vorwurf der Kindeswohlgefährdung angezeigt. Das passiert bei uns in Deutschland automatisch. Dauert natürlich eine gewisse Zeit, klar. Aber trotzdem, wenn man sagt, man möchte seinen Nachwuchs nicht auf die Schule schicken, und zwar nicht deswegen, weil ich es als Vater oder weil du es vielleicht als Mutter nicht wolltest, sondern weil du respektvoll mit deinem Nachwuchs, mit deinen Söhnen, mit deinen Töchtern umgehst und die sagen, Schule ist für mich kein Ort, in dem ich wirklich gut lernen kann. Ich kann mich da nicht konzentrieren. Mir gefallen die Aufgaben nicht. Es interessiert mich auch im Prinzip gar nicht, was dort gelehrt wird, weil meine Interessen liegen ganz woanders. Dann wirst du in Deutschland, wenn du dem stattgibst, wenn du da respektvoll umgehst und sagst, okay, ich respektiere die Meinung von meinem Sohn oder von meiner Tochter, dann wirst du, wenn du sie nicht in die Schule schickst, wegen Kindeswohlgefährdung angezeigt.
Wow, wenn man das mal so hört, richtig ausgesprochen, das ist ja schon wirklich einfach krass. Ja.
Das ist eine krasse Nummer. Und das widerspricht in meinem Empfinden, und da sind Juristen auch dran, da wollte ich jetzt zwar gar nicht großartig drüber sprechen, aber jetzt haben wir es schon angeschnitten, das widerspricht auch dem Überwältigungsverbot der Eltern den Kindern gegenüber, was in unserem Grundgesetz eindeutig drinsteht. Da ist bloß momentan noch keine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht zulässig. Das hat juristische Gründe, die ich jetzt auch nicht darlegen kann, wo ich nicht weiß, wie da genau das Prozedere ist. Das kostet nämlich auch einen Haufen Geld. Wenn man da vor dem Verfassungsgericht beispielsweise klagen würden wollte und sagt, hey, klopf doch bitte mal das Schulgesetz oder die Schulpflichtgesetze, die Ordnungen und was es da nicht alles gibt, klopft das doch mal auf Verfassungsmäßigkeit ab. Also auf alle Fälle ein interessanter Aspekt, und da wird sich in Zukunft auch was tun. Was ich in der Hinsicht immer sage, somit habe ich auch angefangen, es gibt wirklich auf diesem Planeten nicht mehr viele Länder, in denen Schulpflicht tatsächlich mit juristischer Gewalt versucht wird durchzusetzen. Das heißt, da sind wir als Industrienation eigentlich, was den Bildungsstand angeht, ziemlich weit oben. Aber was die Umsetzung der Bildung in den Schulen, in den Kindergärten, in den Universitäten, in den Hochschulen, in den Berufsschulen, in den Berufsfachschulen und was es nicht alles an Schularten und Schulen gibt, da sind wir teilweise sehr weit hinten dran. Und da möchte ich eingangs gleich erwähnen, ich möchte niemanden anschwärzen. Mir geht es überhaupt nicht darum, Lehrer, also meine KollegInnen, in irgendeiner Art und Weise anzuschwärzen. Das will ich nicht. Es gibt brutal engagierte Lehrkräfte an Schulen. Habe ich an allen Schularten erlebt. Also das ist nicht so, dass jetzt nur die einen gut sind und die anderen schlecht. Darum geht es mir nicht. Sondern mir geht es darum, einfach den Horizont ein bisschen zu erweitern. Und das, wie ich immer sage, nicht auf die Art und Weise von der Kanzel herab zu predigen, sondern auf die Art und Weise zu inspirieren und zu sagen, probier's doch mal aus. Kannst du da mitgehen? Ist es vielleicht eine Option, die du auch betreten kannst? Und wenn nicht, ist es auch okay. Dann hast du vielleicht bloß mal einen Aspekt gehört, wo du sagst, nee, da kann ich jetzt aber überhaupt nichts mit anfangen. Es geht mir um den gegenseitigen Respekt und es geht mir darum, vielleicht die ein oder andere Option, die ein oder andere Inspiration, die ein oder andere Duftmarke zu setzen und zu sagen, kann man ja auch mal von der Seite sehen, kann man ja auch mal so sehen.
Ja, Ulrich, wie gestaltest denn du deinen Unterricht? Also du hast ja mit Schülern zu tun in einer Berufsschule. Das heißt, du wirst in einer Altersklasse wirken von circa 15 bis 20, so?
Deutlich größer sogar. Also 15-Jährige habe ich jetzt in dem Beruf, in dem Berufsfeld, in dem ich unterrichte, wo am Wochenende und auch nachts gearbeitet wird, weil das sind die Fachkräfte für Veranstaltungstechnik, also Leute, die beispielsweise auf großen Konzerten dafür sorgen, dass die Technik funktioniert, die beispielsweise in Theaterhäusern dafür sorgen, dass dort eben die Vorstellungen gefahren werden können, die aber natürlich genauso gut auch in Gemeindezentren oder in großen Kongresshallen eben Veranstaltungen fahren. Die sind ja beispielsweise auch über das sogenannte Jugendarbeitsschutzgesetz, sind die ja beispielsweise dann auch eher darauf erpicht, Leute zu nehmen, die eben nicht mehr Jugendliche sind, also die über 18 Jahre alt sind. Zweites Thema ist oft ein Führerschein, weil da geht es ja auch dann darum, können die ein entsprechendes Fahrzeug mit einer entsprechenden Beladung von A nach B fahren. Manche erwarten sogar, also manche von den Firmen, die ausbilden, erwarten dann sogar schon einen LKW-Führerschein. Also von dem her, wir haben jetzt bei uns an der Berufsschule ganz, ganz selten Leute mit 15, 16. Mhm. Wir haben ein paar, die noch keine 18 Jahre alt sind. Aber das Gros der Schülerinnen ist 20, 21. Ich hatte auch schon Schüler, die als Umschüler dann gekommen sind, die dann mit 45, 46 nochmal diesen Beruf gelernt haben, weil ihnen halt vom Arbeitsamt beispielsweise eine Umschulungsmaßnahme gegeben worden ist. Und das macht es aber genauso interessant wieder an der Stelle. Das finde ich ja das Spannende. Ich kann ja nicht alle über einen Kamm scheren, sondern ich habe eine irrsinnig große Bandbreite an Schülerinnen vor mir sitzen. Und ich muss es versuchen, ich darf es versuchen und das kann ich halt inspirativ tun. Und vor allem auch, meine Prämisse ist immer, nach Möglichkeit praxisorientiert zu arbeiten. Und dann kann sich ja jeder auch aus dieser Praxisorientierung das raussuchen, was für sie, was für ihn am besten passt. Was auch vielleicht von der Erfahrung her am besten passt. Weil wie gesagt, jemand, der mit knappe 40 den Beruf lernt, der hat natürlich eine ganz andere Lebenserfahrung als jemand, der vielleicht in seinem Leben noch nie etwas anderes gesehen hat als ein Klassenzimmer von innen. Weil er sie erst eben gerade bis zum Abitur, bis zur Realschule oder bis zur Mittelschule eben die Schulbank gedrückt hat. Da ist natürlich eine völlig andere Erfahrung vorhanden. Und darauf respektvoll, also im gegenseitigen Respekt, im gegenseitigen Umgang darauf einzugehen, das macht den Unterricht, finde ich, super spannend.
Ja, und nicht nur spannend, sondern ist ja auch tatsächlich förderlich und gewinnbringend für alle Mitschülerinnen letztendlich.
Absolut.
Ja, wenn man da wirklich auf jeden Einzelnen eingeht und ganz respektvoll damit umgeht. Vor allem, du hast ja dann Menschen, junge Menschen, die haben ja schon eine Schulkarriere hinter sich, wie immer die auch aussehen mag, und sind somit auch tatsächlich einfach geprägt, meistens mit doch vielen Ängsten. Wir brauchen nur an die Prüfungsangst denken. Ja, wirklich, es reicht ja schon das Thema Ausfragen und so weiter. Und dann kommen sie zu dir in die Klasse und dürfen doch tatsächlich einfach ganz etwas anderes erleben. Ja, also so wie ich das wahrnehme, Ulrich, und dem wirst du wohl zustimmen, dass du deinen Unterricht jetzt nicht so ganz konform und klassisch gestaltest, sondern wie du sagst, praxisbezogen und darüber hinaus. Also was ich weiß und wovon ich überzeugt bin, ist, dass du deinen Schülern auf alle Fälle einen Haufen Selbstvertrauen mitgibst.
Das ist meines Erachtens sowieso das Wichtigste, was wir in unserem Bildungskontext, in unserem Bildungssystem, wenn überhaupt, lehren müssen, wobei ich gar nicht glaube, dass wir das lehren müssen, sondern wir dürfen inspirieren, in unserem authentischen Selbstbewusstsein zu sein. Ein anderer Aspekt ist sicherlich der, ich habe irgendwann auch, da war ich schon lange Lehrer, da habe ich irgendwann mal die Erfahrung gemacht, da ging es damals in der Tontechnik, in der Audiotechnik, die ich hier mit unterrichte, da ging es um das Einstellen von bestimmten Geräten, wo es eine bestimmte Einstellmöglichkeit gibt und viele verschiedene Knöpfe und alle haben irgendwie eine andere Skalierung und so weiter und so weiter. Und dann haben mich Schüler gefragt, in der Praxis haben sie mich gefragt, da waren 12 Schülergruppen bei uns im Klassenzimmer in der Praxis, also das ist schon mal eine ganze Menge. Und da haben sie gefragt, ja, warum klingt denn das so komisch und wie kann man das einstellen, dass das richtig gut wird? Und dann bin ich hingegangen und dann habe ich mit meinen Fingern an den Knöpfchen gedreht und habe so eingestellt, dass es gut klingt. Und dann bin ich wieder zurückgegangen zum Lehrerpult. Und auf dem Weg, weiß ich noch wie heute, auf dem Weg von dem Effektgerät, das war, glaube ich, ein Audiokompressor-Limiter, den ich eingestellt hatte, ist mir dann eingefallen, was haben die Schüler jetzt gelernt? Und die Antwort, die da gekommen ist, ist die, sie haben nichts gelernt. Das Einzige, was sie gelernt haben, ist, dass ich eine Menge Ahnung habe von Audiotechnik. Und da ist mir dann, das war so ein Schlüsselmoment in meinem Lehrersein, wo ich gedacht habe, wenn ich mich vorne hinstelle und einen großartig grandiosen, vielleicht sogar rhetorisch grandiosen Vortrag über die Embryonalentwicklung des Bergmolcheis halte, was wissen dann die Schüler im Nachgang? Ja. Sie wissen gar nichts. Ja, sie wissen lediglich, dass ich einen grandiosen Vortrag im besten Fall halten kann. Mhm. Und dann bin ich sofort wieder zurückgegangen. Das war auch interessant für mich, weil das hat mich natürlich im ersten Moment, wo ich noch ungewohnt war und wo es noch geheißen hat, in meiner Lehrerausbildung, der Lehrer weiß immer alles. Der Lehrer ist immer super vorbereitet. Der Lehrer macht keine Fehler und so weiter und so weiter und so weiter.
Lehrer ist kein Mensch.
Da bin ich wieder zurückgegangen und habe die Geräte wieder verkehrt eingestellt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt guck mal im Internet nach, weil wir hatten da an den Arbeitsplätzen auch überall schon Computer beziehungsweise Laptops, die mit dem Internet verbunden waren, wo man sich auf YouTube, auf irgendwelchen, wie auch immer, Tutorials runterladen kann als Video oder eben auch zum Lesen als Texte. Und habe gesagt, jetzt lest's mal durch und guckt's mal, was ihr findet. Und wenn ihr wisst, wie es geht, dann holt ihr mich nochmal und dann möchte ich es mir anhören. Und damit war für mich ganz sonnenklar, dass der Praxisbezug, dass der das für mich Entscheidende ist. Und das Zweite ist, wenn ich dem Schüler eben beispielsweise, wie in dem eben gezeigten Beispiel, wenn ich ihm beispielsweise die Einstellung vorgebe, mit welchem Gefühl geht er denn dann aus dieser Situation raus? Und das Gefühl, was hängen bleibt, ist, ich weiß eigentlich gar nichts. Und ohne, dass ich nicht jemanden habe, der mich anleitet und der es für mich macht, kriege ich in meinem Leben letzten Endes nichts gebacken. Mhm. Und das kann nicht der Sinn und Zweck der Schule sein. Schule muss auf die Gesellschaft von morgen, darf auf die Gesellschaft von morgen, sollte auf die Gesellschaft von morgen vorbereiten. Und weil wir wissen doch auch nicht, wie die Gesellschaft von morgen ist. Mhm. Oder hast du eine Kristallkugel auf deinem Nachtkasten stehen oder im Wohnzimmer stehen, wo du reinguckst?
Nein.
Und wo du weißt, wie die Gesellschaft von morgen aussieht?
Auch ich habe keine Kristallkugel.
Richtig, aber in der Schule versuchen wir über Lehrpläne, die, by the way, von Menschen vorgegeben werden, die sicherlich viel Erfahrung im Schulkontext haben oder hatten, die sicherlich auch um Himmels Willen keine Idioten sind. Ganz klar, da sind hochwissenschaftliche, also ausgebildete Menschen dabei, da sind Uniprofessoren dabei. Und die einzigen, die fehlen, sind die Schüler. Und in diesen Gremien genau. wird dann festgelegt, was ein junger Mensch für die zukünftige Gesellschaftsform, die wir nicht kennen, wo wir nicht wissen, in welche Richtung sie gehen wird, wo über alte Methoden und über altes Wissen versucht wird, diese jungen Menschen auf das Leben vorzubereiten. Und da sage ich aus logischer Konsequenz, das kann nicht oder es kann nur, naja, eher schwankend funktionieren. Also es wird keine stabile Ausbildung geben. Und im Umkehrschluss, die Frage stelle ich auch immer gerne, wenn ich mit Menschen über Schule und Bildung spreche. Wenn ich dich jetzt fragen würde, kannst du mir nochmal sagen, was der Reichsdeputationshauptschluss war? Oder wie ist die Sonatenhauptsatzform? Oder leite doch bitte mal eine x hoch 3 Funktion ab.
Ich komme mir jetzt schon du vor.
Entschuldige. Es ist nur ein Beispiel.
Es ist nur ein Beispiel.
Das sind alles Dinge, die haben wir irgendwann mal gelernt. Sonst würdest du dir jetzt nicht doof vorkommen, weil du weißt, Herrgott, Zeiten, das habe ich mir irgendwann mal aufgeschrieben. Mhm. Und da hat mal ein Geschichtslehrer eine Vorlesung drüber gehalten. Da hat mal ein Musiklehrer mir von mir aus die 9. von Beethoven vorgespielt. Und da wusste ich genau. Und da hat mal in der Biologie oder in der Mathematik oder in welchen Fächern, in welchen Bereichen auch immer, mir mal jemand versucht, sein Wissen zu vermitteln. Aber im Endeffekt ist nicht viel hängen geblieben. Mhm. Und jetzt kommt die frohe Botschaft. Es liegt nicht nur, aber es liegt vor allem nicht an dir. Ja?
Danke.
Es liegt aus meiner Sicht an diesem verkrusteten System Schule, was ich halt, bin ich wieder bei meinem Universum, wie ich immer scherzhaft sage, was ich versuche in meinem Universum so zu leben, wie ich es für richtig empfinde. Dass meine Sichtweise nicht die einzig richtige und die einzig wahre ist, das ist sonnenklar. Das ist im Endeffekt auch nur ein Tunnelblick oder nur ein vielleicht verkürzter Horizont. Aber in der Option, also sprich in dem Verhalten, in dem ich respektvoll mit meinen Schülerinnen umgehe und quasi meine Antennen auch ausfahre, dass ich mitbekomme, haben sie das jetzt verstanden, haben sie das jetzt nicht verstanden? Gucken sie mich alle an wie so, hä? Mhm. Oder habe ich das Grinsen und das Leuchten in ihnen im besten Fall entzündet? Mhm. Darüber bekomme ich ja dann auch wieder ein Feedback und das nehme ich auch sehr deutlich wahr. Und dabei ist es auch wieder wichtig, das, was ich gerade mit dir gemacht habe, es liegt dann auch nicht nur an mir. Ja, ich bin nicht verkehrt,
weil vielleicht der eine oder andere gerade guckt so, hä? Mhm. Ja? Mhm. Sondern es liegt daran, dass ich einfach die Chance habe, vielleicht noch einen anderen Weg zu wählen. Vielleicht auch wieder über die Praxis, vielleicht, wie ich auch oft sage, häschenmäßig, also ganz, ganz vereinfachend, vielleicht auch wissenschaftlich zu einfach, aber zumindest so, dass ich den Schüler, dass ich die Schülerin, die mich jetzt gerade mit großen Augen anguckt, wo ich mitkriege, boah, da ist jetzt überhaupt nicht verstanden worden, um was es geht, dass ich einfach nur mal den anderen Aspekt mit reinbringe.
Also einfach, dass sie die Möglichkeit haben, das auch zu verstehen.
Richtig. Ja.
Und das ist vielleicht das Wichtigste dabei wieder sich gut zu fühlen.
Absolut.
Ja, also weil in dem Moment ist ja ganz klar, hey, so ganz doof bin ich jetzt doch nicht. Ich habe es jetzt auch verstanden.
Richtig. Ja. Mhm. Wenn wir aus dem Unterbewusstsein kommen, aus dem ganz, ganz tiefen Unterbewusstsein heraus, dann erleben wir Menschen Situationen eben beispielsweise als Gefahr oder als Nicht-Gefahr. Mhm. In dem Moment, wo wir Situationen als Gefahr erleben, verfällt unser emotionaler Zustand oder überhaupt unser körperlicher Zustand mehr oder weniger in drei Bereiche, nämlich den sogenannten Fluchtreflex, den ich möchte mich verstecken, Reflex oder den Kampfmodus, also auf Englisch den Fight, den Flight oder den Freeze-Modus. Mhm. Das Ganze kommt natürlich menschheitsgeschichtlich aus der Entwicklung. Das Ganze kommt vor allem daher, weil intellektuelle Prozesse, also was das Lernen angeht, was wir in der Schule eigentlich fördern wollen, was wir gießen wollen, was wir düngen wollen, wo wir sagen wollen, da soll ein Lernprozess stattfinden, der findet ja hauptsächlich im Großhirn statt. Das Großhirn ist aber entwicklungsgeschichtlich wieder eine Riesenrechenmaschine, die brutal viel Körperenergie schluckt. Deswegen haben wir unter anderem dann eben ein Unterbewusstsein oder auch ein Reptiliengehirn und möchte jetzt gar nicht großartig drauf eingehen. Aber wenn diese Teile des Gehirns eine Situation als vermeintlich gefährlich erkennen und wenn dich ein Lehrer vor der Klasse im schlimmsten Fall zur Sau macht, dann ist es eine Situation, die ganz massiv emotional als Gefahr wahrgenommen wird. Dann hat unser Körper gelernt, aus der Steinzeit oder aus der Zeit davor sogar noch, zu sagen, okay, wenn ich hier oben ein Fünftel der Körperenergie jetzt für einen intellektuellen Prozess verwenden will, ich es aber gleichzeitig als Gefahr wahrnehme, in der ich entweder flüchten, in der ich entweder kämpfen oder in der ich mich entweder einfrieren kann, also tarnen kann, dass mich keiner sieht, dann entzieht der Körper dieses eine Fünftel der Körperenergie dem Großhirn, damit mehr Kraft da ist, meinem Gegenüber im schlimmsten Fall, wie man im Fränkischen sagt, eine aufs Maul zu hauen oder die Füße in die Hand zu nehmen, damit ich flüchten kann oder dass ich auch wirklich erstarren kann und nicht mehr wacke, damit mich der Säbelzahntiger oder der Dino oder wer es auch immer gefahrentechnisch ist, der mir gerade gegenübersteht, damit mich der nicht auffressen kann. Mhm. Und das sind Situationen, in denen wir nicht mehr logisch, in denen wir nicht mehr kognitiv denken und arbeiten können. Und das ist etwas, was in der Schule verboten, beziehungsweise nicht verboten gehört, aber das gehört nicht in die Schule. Mhm. Ja? Deswegen kämpfen wir nicht dafür, aber deswegen stehen wir beispielsweise auch in einem Verein, in dem ich organisiert bin in München, dafür, dass wir, und es gibt bundesweit mittlerweile, dass wir beispielsweise Abfragen an der Tafel und unangekündigte Stehgreifaufgaben am liebsten aus dem Schulkontext komplett gestrichen haben wollen. Weil da wird nicht abgefragt, was ich weiß, da wird lediglich abgefragt, bin ich in der Lage, mein Reptiliengehirn, meinen Fight, Flight und Freeze-Mode, bin ich in der Lage, den zu kontrollieren. Aber das hat mit Problemlösen nichts zu tun. Das funktioniert so nicht.
Da höre ich echt so richtig tiefes Durchatmen bei allen Schülern, die gerade irgendwie in Schule und Ausbildung sind, so dieser Gedanke nur so. Aber es gibt ja hier den großen Einwand, ja, wie sollen wir denn dann die Schüler bewerten? Also wir brauchen ja irgendwie dieses Bewertungssystem, um zu sagen, wie gut und wie schlecht das jemand ist. Was machen wir denn dann?
Das ist ein Riesenproblem. In meinen Augen, weil Bewertung heißt, ich werte jemanden, ich gebe jemanden an, du bist gut oder du bist schlecht. Da gibt's ja auch dieses Beispiel, dass man, was weiß ich, was einen Elefanten, einen Storch, ein Krokodil und einen Affen irgendwie die Aufgabe gibt, ihr sollt jetzt alle auf den Baum klettern und oben den Apfel pflücken. Ja, der Einzige, der es wirklich auf die Reihe kriegen würde, ist wahrscheinlich der Affe und eventuell noch der Klapperstorch, der hochfliegen kann. Der Elefant müsste einen Baum ausreißen und das andere Tier habe ich vergessen, was ich genannt habe. das ist so dieses, auf der einen Seite dieses Gleichbewertungssystem und auf der anderen Seite aber eben nicht das individuelle Gucken, wie viel ist es denn für den einen oder für die andere, um diese Aufgabe, die angeblich transparent und angeblich gleichwertig allen gegeben wird, so wie wir es in Schulaufgaben, in Stehgreifaufgaben und in Prüfungen natürlich auch bekommen, inwieweit ist es denn wirklich jetzt ein Wahnsinns-Lernzuwachs oder nicht? Ich hatte mich neulich mit jemand unterhalten, da ging es um Sport und ich weiß, ich bin jetzt selber auch keine Sportskanone, ich bin eher eine Sportskugel. Da war auch immer die Maßeinheit bei diesen sogenannten Bundesjugendspielen, wie die geheißen hatte, die war irrsinnig hoch. Das waren aus meiner Sicht, waren das olympische, waren das weltmeisterliche Werte. Und für mich wäre es schon toll gewesen, wenn ich nach 400 Metern oder nach 800 Metern oder nach 1000 Metern sozusagen noch auf aufrecht ins Ziel gekommen wäre, das wäre für mich schon der super Einser gewesen. Nach dieser Tabelle war das ein Bombensechser. Ja? Das Problematische bei dieser Geschichte ist, da muss man auch ein bisschen weiter ausholen. Auf der einen Seite leben wir momentan in der sogenannten Leistungsgesellschaft. Früher gab es die Adelsgesellschaft, die Ständegesellschaft. Da hat die Geburt entschieden, in welche Bereiche der Gesellschaft du aufsteigst. Warst du Adeliger? Hattest du große Chancen, in die höherwertigen Berufe oder in die höherwertigen Positionen der Gesellschaft aufzusteigen? Warst du nur Bauer? Hättest du keine Chance gehabt? Das Einzige, wo es ein bisschen Durchlässigkeit gegeben hat, das war beispielsweise der Klerus, dass man eben ins Kloster, in die Kirche geht, dort dann geweiht wird und wie auch immer und so weiter und so weiter. Wir haben diese Ständegesellschaft abgeschafft, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg. Ist es bei uns in Deutschland zumindest abgeschafft worden und seitdem geht es mehr und mehr um die Leistung und um die Leistungsfähigkeit. Leistung ist Arbeit pro Zeit, also es geht nicht darum, was du kannst, sondern es geht darum, was du kannst und in welcher Zeit du es schaffst. Problematisch an der Sache ist, dass wir mit Leistung auch nicht unbedingt glücklich werden. Man versucht zwar die Leistung zu belohnen, indem man zum Beispiel entsprechende Bewertungen ausgibt oder später im Arbeitsleben entsprechende Provisionen auszahlt, entsprechende Gehaltserhöhungen und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, und da sind wir gerade an einer Grenze oder an einer Schwelle in eine andere Gesellschaft, die, wie ich auch noch nicht weiß, wie sie aussehen wird, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die Leistungsgesellschaft mindestens genauso viele Nachteile wie Vorteile bringt und dass sie irgendwann von diesem Planeten auch verschwinden wird. Und das Problematische an der Leistungsgesellschaft ist ja Folgendes, was in der Schule ganz massiv praktiziert wird. Ich bin davon überzeugt, und da bin ich Gott sei Dank nicht der Einzige, da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Gehirnforscher und sehr, sehr viele Pädagogen, Psychologen und wer sich nicht alles mit beschäftigt hat. Ich gehe davon aus, dass junge Menschen, die auf diesen Planeten kommen, die hier geboren werden, dass die mit allem, was sie für ihr Leben brauchen, ausgestattet sind. Also ich glaube nicht mehr, obwohl ich selbst aus Nürnberg komme, ich glaube nicht mehr an den Nürnberger Trichter, wo man den jungen Menschen über einen Fleischwolf nach Humboldtscher Allgemeinbildung, Deutsch, Altgriechisch, Latein, Englisch, Mathe, Physik und was es nicht noch alles an Fächern gibt, reinwirkt, um diese ungefüllten Gefäße mit Wissen und mit Weisheit, so wie es Hans Sachs in seiner Geschichte über den Nürnberger Trichter, man müsste ihnen einen Trichter aufsetzen und Weisheit einflößen, daran glaube ich nicht. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen ihre Begabungen mitbringen und dass die Begabungen innewohnen. Dadurch, dass wir aber alle in unserer Generation mehr in Richtung Nürnberger Trichter aufgewachsen sind, fällt es uns emotional brutal schwer, es auszuhalten. Also ist mir bei meinen eigenen Töchtern so gegangen und ich werde jetzt irgendwann Großvater. Bin mal gespannt, wie das dann beim Enkelkind sein wird. Aber es ist mir brutal schwer gefallen, diese Freiheiten, für die ich als Pädagoge eigentlich stehe, dann auch auszuhalten und dann auch vielleicht mal von meiner Tochter oder von meinen Töchtern auch mal vielleicht einen Kommentar zu bekommen, wo ich gedacht habe, das wäre jetzt gut für dich, das wäre jetzt gut für dich zu lernen. Wo dann kommt, nee, das interessiert mich jetzt aber gar nicht. Obwohl es vielleicht das Fach ist, was weiß ich, Veranstaltungstechnik, wo ich total begeistert bin. Ja, und wo ich total ins Schweifen und Ausschweifen komme. Und dazu gibt's ein wunderbares Beispiel auch von dem israelischen Bildungsforscher Jakob Hecht. Den habe ich persönlich kennenlernen dürfen. Wahnsinn, ganz einfach. Er hat gesagt, die Begabungen der Menschen, die sind in einer riesengroßen, sagen wir unendlich großen, sagen wir riesengroßen, können wir uns besser vorstellen, in einer riesengroßen, wie man heute sagt, Cloud, in einer Wolke. Und da ist auf der einen Seite die Mathematik und auf der anderen Seite ist das die Fremdsprache und dann ist die Muttersprache und dann ist die Physik und die Chemie und die Philosophie und die Kunst und alles Mögliche ist Vogelwild verteilt. So. Alles gut. Manche Menschen haben künstlerische Fähigkeiten, andere Menschen sind eher mathematisch-naturwissenschaftlich organisiert. Die nächsten sagen, wow, kaufmännische Inhalte interessieren mich brutal. Und was es nicht alle gibt. Also diese gesamte Individualität ist vorhanden. Und die ist in dieser Wolke, in dieser riesengroßen Wolke, mehr oder weniger statistisch verteilt. Und jetzt kommt das Schulamt und die Schule daher. Und die Schule sagt, okay, wir spannen in dieser unendlich großen Fläche, wo sich wirklich die Begabungen verteilen, spannen wir einen kleinen Rahmen auf, wo wir sagen, das ist das Wissen, was in der Schule gelernt wird, damit du ein Mensch wirst. Weil die Schule im Regelfall noch davon ausgeht, dass wenn wir Menschen nicht beschulen, dass sie keine Menschen wären. Stichwort Chancengleichheit. Jetzt sagt die Schule, wenn sie den Rahmen aufspannt, das wäre noch okay. Jetzt kommt aber das Schulpflichtgesetz dazu, also eigentlich eine Anwesenheitspflicht. Ich muss mich jetzt in diesen Rahmen hineinbegeben. Wäre jetzt vielleicht auch noch zum Aushalten. Weil wenn ich von ganz da hinten aus der Cloud komme und da meine Begabungen habe in Dingen, die vielleicht die Welt noch gar nicht weiß, dass es sie gäbe, gehe ich halt mal für 6, für 8 Stunden am Tag in den Rahmen. Und wenn ich wieder rausgehe, gehe ich wieder in meinen Teil der Cloud und freue mich an meinem Sein und freue mich an den Begabungen, die mir mitgegeben worden sind. Wäre auch noch zum Aushalten. Aber jetzt kommen wir zu dem, was du gerade angesprochen hast. Jetzt kommen wir dazu, dass innerhalb, und zwar ausschließlich innerhalb dieses schulischen Rahmens, die Menschen aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit bewertet werden. Das heißt, du schreibst plötzlich einen Mathematiktest, der innerhalb dieses kleinen Rahmens liegt, obwohl dein Sein weit außerhalb wäre. Und damit hast du natürlich innerhalb dieses Rahmens wenig Orientierung und vielleicht auch wenig Leistungsfähigkeit. Das wird dann noch mit einem Ziffernotensystem von 1 bis 6 bewertet. Und dieses Ziffernotensystem schleppst du dann im schlimmsten Fall sogar als Abschluss, als Prüfungszeugnis ein Leben lang mit dir rum. Und du denkst, du bist ein freilaufender Vollpfosten, so wie das meine Schüler immer sagen und so wie ich es auch gerne scherzhaft immer weitergebe. Nur deswegen, weil in diesem winzig kleinen schulischen Rahmen, der von Amts wegen vorgegeben worden ist, natürlich im Denken, dass man Chancengleichheit erzeugt, natürlich im positiven Denken, um eine Bildungsgesellschaft zu generieren und so weiter und so weiter. Ich möchte ja gar keine bösen Absichten dahinter stellen. Ja? Aber dieser Rahmen ist so winzig klein, dass diese vielen Facetten, die uns unsere Schülerinnen und Schüler, die uns unsere eigenen Söhne und Töchter mitbringen, dass diese Facetten gar nicht gesehen werden. Und das Problem ist, die Leute, die natürlich zufälligerweise ihre Begabungen genau in dem Rahmen haben, die werden auch immer sagen, das respektiere ich ja auch, die werden auch immer sagen, Schule ist super. Für mich war Schule der beste Ort. Für mich hat es total Spaß gemacht. Aber ich kenne halt auch sehr viele, die innerhalb dieses Rahmens zumindest das Gefühl hatten, und da sind wir wieder auch beim Eingangsthema, zumindest das Gefühl hatten, sie wären freilaufende Vollpfosten, sie wären Versager. Und ich bin davon überzeugt, aus tiefstem Herzen, und die Erfahrung habe ich in meinem Leben mittlerweile auch schon oft genug machen dürfen, egal ob im privaten Bereich, unter Freunden oder eben im beruflichen Bereich als Lehrer, wenn ich es schaffe, den Menschen durch mein Sein, durch meine inspirative Kraft und natürlich durch mein Wohlwollen, durch meinen guten Gefühlszustand, durch meine Liebe zu den Schülerinnen, wenn ich es schaffe, ihnen ein authentisches Selbstbewusstsein zu vermitteln, oder inspirativ vorzuleben, dann habe ich auch große Chancen, dass diese Menschen aufgrund ihres Selbstbewusstseins sich dann sogar mit Dingen auseinandersetzen, die ihnen jetzt vom Lehrplan bei mir in der Schule zum Beispiel gegeben werden, die weit außerhalb dessen liegen, wo sie in der Cloud der Begabungen, also in dieser unendlich oder in dieser riesengroßen Wolke ihre Begabungen haben. Aber weil sie nicht daran verzweifeln und sagen, ich muss da jetzt eine Schulaufgabe schreiben, also muss ich mir das jetzt reinpfeifen, ob ich das verstehe oder nicht, ist scheißegal. Hauptsache, ich habe es reingefressen und dann vielleicht einigermaßen normal wieder ausgespuckt, formulieren wir es vorsichtig, auf Papier gebracht, bekommen dann darüber eine Bewertung. Das passiert dann nicht, weil sie sich ja ihrer selbst bewusst sind. Und das meine ich jetzt authentisch, das meine ich nicht im narzisstischen Sinne. Wir brauchen nicht die Leute mit Ellbogen, die sagen, ich bin der Beste und der Wichtigste. Davon haben wir genügend, Kasper, in der Gesellschaft. Davon haben wir genügend, Kasper, auch in der Öffentlichkeit. Was wir brauchen, sind Leute, die authentisch wissen, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Was kann ich nicht? Was kann ich mir zutrauen? Und dann brauchen wir die Menschen, die darüber in ihrem Selbstbewusstsein, in dem positiv angehobenen, in dem guten Gefühlszustand sind, zu sagen, okay, jetzt habe ich hier eine Hürde, und jetzt muss ich hier eine Aufgabe lösen, wo ich eigentlich gar keine Lust dazu habe. Aber dadurch, dass ich weiß, wer ich bin, dadurch werde ich es vielleicht auch schaffen, diese Aufgabe zu lösen. Und selbst wenn ich es nicht schaffe, mein Gott, dann war es nur ein Spiel. It's just a game. Dann bin ich halt über die Hürde vielleicht mal gestolpert. Die Frage ist danach, wieder aufzustehen und selbstbewusst weiterzulaufen und eben nicht an sich selber zu verzweifeln. Das ist meine Vision. Das ist das, wofür ich stehe. Das ist das, was ich machen will. Und ich bin da vielleicht nur ein kleines Lichtchen. Aber ich habe Bock drauf und es hat mein Leben komplett ins Positive gedreht. Es hat mich dazu gebracht, ein Erschaffer zu werden und es auch selbstbewusst, aber nicht narzisstisch wahrzunehmen und zu sagen, Alter, ich habe volle Kanne Bock. Ich habe immer gesagt, die Haare zu schütteln und weiterzurocken, weil es geil ist, weil es einfach nur geil ist.
Lieber Ulrich, also ich konnte jetzt gar nicht anders, als dich einfach reden lassen und dachte, Christine, jetzt halt den Mund, du stellst jetzt keine Frage, lass mal laufen hier. Und ganz ehrlich, herzlichen Dank für deinen Blick, ja, für deine Ausführung. Alleine deine Worte bringen schon Erleichterung. Ja, also diese Aussicht, dass sich jetzt was ändert, vor allem wirklich diese klare Aussage, hey, du bist kein Vollpfosten, nur weil, ja. Und diese Erklärung mit dem Rahmen, sehr erleichternd, ja. Einfach das sich wirklich mal durch den Kopf gehen zu lassen. Hey, das ist nur der Rahmen. In dem Rahmen wirst du bewertet und du bist vielleicht irgendwo hier nochmal ganz anders unterwegs, ja. Also wirklich herzlichen Dank dafür, lieber Ulrich. Und ich wünsche mir zu diesem Thema mit dir irgendwann noch ein zweites oder gar drittes Gespräch, weil du hast so unglaublich viel zu sagen und du sagst es eben nicht nur, sondern Ulrich, wir kennen uns noch nicht so lange, ungefähr ein Jahr, aber was ich weiß, du lebst es auch. Und das ist das, was wir brauchen. Diese Menschen braucht die Welt. Dich braucht die Welt. Ja. Also, lieber Ulrich, du bist ein Lehrer, von dem ich sage, ich hätte ihn gern als Lehrer gehabt. Und ich beglückwünsche alle deine Schüler, die dich tatsächlich als Lehrer haben.
Ich danke dir für diese Wertschätzung. Das habe ich schon von vielen Leuten gehört. Und früher habe ich immer gesagt, fall nicht in die Opferrolle, nur weil du einen anderen Lehrer gehabt hattest. Aber mittlerweile kann ich das absolut auch nachvollziehen und ganz ehrlich, ich hätte mich auch gerne als Lehrer gehabt.
Ja, das ist doch ein grandioses Schlusswort für unser Gespräch. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, überdenken Sie mal diesen Rahmen, den Ulrich uns heute gezeigt hat und wie viele, viele, viele weite Möglichkeiten da noch sind und wo Sie selbst vielleicht stehen und sich diese bis jetzt noch gar nicht anzusehen getraut haben. Ist das ein Satz? Naja, Sie werden es verstanden haben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich immer wieder, bei Ihnen zu sein, tolle Gespräche zu führen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war Time of Change, der Podcast, der Veränderung in deine Ohren gebracht hat. Wir hoffen, dass du von unserer Reise inspiriert wurdest und neue Wege entdeckt hast, um dein Leben zu verbessern. Vergiss nicht, dass du jederzeit zurückkehren kannst, um weitere inspirierende Inhalte zu entdecken. Denk daran, uns zu folgen, zu liken und zu teilen und respektvolle Kommentare zu hinterlassen, damit auch andere von dieser Reise profitieren können. Neue Folgen gibt es jede Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Moderation und technische Soundbearbeitung Matthias Reiter. Musik Future Technology bei Maxco Music. Redaktion Britta Wisniewski. Für weitere Informationen besuch bitte die folgenden Seiten: LCC Seminare GmbH unter www.lcc-seminare.de und Time of Change TV unter www.time-of-change.tv.